Einen wunderschönen guten Morgen jetzt auch nochmal von mir. Schön, dass ihr heute Morgen alle dabei seid. Für mich ist es richtig schön, heute Morgen auch mal hier zu sein. Wir hatten schon länger mal geplant, das mal anzugehen, und jetzt heute Morgen hat es geklappt. Es ist witzig als Jugendreferent, was man alles an Predigten erlebt, wo man überall predigen darf. Die letzte Predigt hatte ich vor einem ganzen Zelt voll mit Kindern und deren Eltern bei so einem Familiengottesdienst am Ende einer Pfingstfreizeit gefeiert, und ganz andere Atmosphäre, trotzdem derselbe Gott. Derselbe Gott, der uns aufruft in der Bibel, ihm nachzufolgen. Und wir hatten vor den Ferien das Thema bei uns im Jugendkreis gemacht: Was bedeutet eigentlich dieses Nachfolge? Und dann kam so ein bisschen relativ schnell raus bei den Jugendlichen: Ja, was ist es eigentlich? Das ist irgendwie so eine Worthülse, die, wenn man so ein paar Jahre mit Gott unterwegs ist, dann kann man damit super viel anfangen, und man denkt sich so: Ja, voll guter Begriff. Und als Jugendlicher denkt man sich aber so: Ja, also nachfolgen schon irgendwie verständlich, aber was meint es? Wie sieht es aus? Wie kann es im Leben aussehen? Und bevor wir zum Leben kommen, gehen wir ein paar tausend Jahre zurück und schauen mal, wie hat es zu Zeiten Jesu ausgesehen? Was hat damals Nachfolge bedeutet? Und im Judentum war es so, dass es eigentlich ganz andersrum war. Diejenigen, die es sich leisten konnten, zu sagen: Ich muss jetzt nicht Geld verdienen, ich muss jetzt nicht arbeiten, sondern die von Familie aus so ausgestattet waren, dass sie sagen konnten: Okay, ich suche mir jetzt einen Rabbi, einen Lehrer, einen Schriftgelehrten, und dem folge ich nach. Der ist mein Lehrmeister, den bezahle ich auch dafür, dass er mich so ein bisschen ausbildet, und mit ihm erlebe ich so ein bisschen, was es bedeutet, diesen Gott kennenzulernen. Also man hat sich als wohlhabender Jude jemanden gesucht, wo man gesagt hat: den finde ich gut, dem gehe ich hinterher. Und wenn wir uns das bei Jesus anschauen, es ist fast das komplette Gegenteil. Jesus sucht sich seine Jünger aus. Er geht zu 12 unterschiedlichsten Leuten in unterschiedlichen Lebenssituationen. Der eine sitzt im Zollhaus, die anderen sind draußen auf dem Fischerboot, und ruft sie in die Nachfolge. Er sagt: Folgt mir nach. Ich wähle euch aus. Nicht ihr, weil ihr es könnt und weil ihr mich mögt. Ihr sucht mich aus, sondern ich suche euch aus. Er sucht sich ganz spezielle Menschen, um mit ihnen etwas anzufangen. Und er sieht etwas in ihnen. Wahrscheinlich auch, was sie nicht in sich gesehen haben. Und ihre Herausforderung ist so ein bisschen: Jesus ruft sie aus ihrem alten Leben hier heraus. Ein Petrus, der es gewohnt war, Fischer zu sein, der ist auf einmal kein Fischer mehr. Der konnte ein paar Sachen richtig gut. Der konnte sein Netz flicken. Der wusste, wo in einem See die Fische sind normalerweise. In der Nacht lief es irgendwie ein bisschen schlecht, oder an dem Tag. Und der kannte sich da aus. Der hatte so ein spezielles Gebiet, wo er wusste, da drin ist er eigentlich Profi. Und Jesus sagt: Lass das zurück, das brauchst du jetzt nicht mehr. Ich mache dich zu was ganz anderem, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Die Jünger werden herausgerufen aus ihren Jobs, aus ihrer Heimat. Jesus sagt: Folgt mir nach, kommt mit. Und aus ihrer Familie. Und in eine neue Gemeinschaft hineinberufen, nämlich eine Gemeinschaft, die den Fokus hat, mit Gott unterwegs zu sein. Es ist eine eigene Entscheidung, vor die die Jünger gestellt werden. Aber die Jünger sind so begeistert von diesem Jesus. Also als Petrus kann ich das total nachvollziehen. Der hat gerade etwas Unglaubliches erlebt. Dass man da sagt: Natürlich gehe ich damit, ich will mehr so Sachen erleben. Voll verständlich. Andere haben nur von Jesus gehört, aus zweiter Hand, gar nicht selbst erlebt, und trotzdem gesagt: Hey, da will ich mitgehen. Klar, bin ich da dabei. Eine physische Nachfolge, ein Mitkommen. Und dann bei Paulus und Petrus gar nicht mehr ein physisches, sondern mehr ein geistliches, ein Nachahmen, einen Lebensstil zu erlernen. Ich habe ein paar Bibelstellen mitgebracht, um so ein bisschen so einen Einstieg reinzubekommen. Markus 8, 34 bis 37. Jesus rief seine Jünger und die Menschenmenge zu sich und sagte: Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Wir haben es gerade gesungen, Mittelpunkt. Sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber für mich und für Gott und für seine rettende Botschaft aufgibt, der wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber am Ende doch seine Seele verliert? Kann er sie denn mit irgendetwas zurückkaufen? Johannes 12, 23 bis 26. Er sagte ihnen: Die Zeit ist gekommen. Jetzt soll der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit sichtbar sein. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es auf und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei gestorben ist. Wer in seinem Leben festhält, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, der wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Wer mir dienen will, der soll mir nachfolgen. Wo ich bin, soll auch er sein. Und wer mir dient, den wird mein Vater ehren. Und die Frage der Jünger, und eine total berechtigte Frage, und das würde sich jeder bei einem Jobinterview wahrscheinlich hoffentlich auch fragen: Gibt es denn einen Lohn dafür? Also was kriegen wir denn, wenn wir dir nachfolgen? Jetzt aber fragt Petrus: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben, nachdem sie eine ganze Zeit lang unterwegs waren, und sind mit dir gegangen. Was werden wir dafür bekommen? Jesus antwortete: Ich versichere euch, wenn Gott die Welt neu macht und der Menschensohn in all seiner Herrlichkeit auf dem Thron sitzen wird, dann werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und 12 Stämme Israels richten, weil ihr mir nachgefolgt seid. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurückgelassen hat, um mir zu folgen, der wird es 100-fach zurückerhalten und das ewige Leben empfangen. Viele, die jetzt einen großen Namen haben, werden dann unbedeutend sein. Und andere, die heute die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. 100-fach zurück. Ewiges Leben. Gott wird ihn ehren. Die Letzten werden die Ersten sein und bedeutend sein im kommenden Reich Gottes. Wir könnten noch hunderte andere Texte uns anschauen. Machen wir nicht, keine Angst. Denn Nachfolge ist das Hauptthema der Bibel. Hier sind wir am Kern der Botschaft Gottes. Worum geht es in der ganzen Bibel? Um das Thema Nachfolge. Vom Anfang an, vom Auftrag an Abraham bis hin zum letzten Kapitel der Offenbarung, von zieh aus, ich will dir ein neues Land zeigen, bis wer durstig ist, der soll kommen. Jeder, der es haben möchte, jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Für jeden von uns ist das Thema Nachfolge nicht nur irgendwann einmal wichtig gewesen, als man so ganz frisch im Glauben war und so richtig Feuer hatte, sondern es bleibt ein Hauptthema in unserem Christsein, weil wir aus Nachfolge heraus leben. Und darin kann es sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich habe mit meinem Jugendkreis so ein bisschen donnerstags, als machen wir das, verschiedenste Texte angeschaut und so ein bisschen ein paar Merkmale von Nachfolge rausgearbeitet. Nachfolger Jesu heißen Christen. Wenn du dich also als Christ siehst, dann bist du automatisch ein Nachfolger. Und beide Begriffe kann man nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, ja, ich bin zwar ein Christ, aber mit Jesus habe ich jetzt nicht so viel zu tun. Oder ich folge Jesus mit ganzem Leben nach, aber Christ würde ich mich jetzt nicht nennen, sondern ich bin irgendwie ein bisschen was anderes. Die Vergangenheit dürfen und manchmal müssen wir auch loslassen. In Christus seid ihr eine neue Kreatur. Das Alte, was war, ist vergangen. Etwas Neues ist aus euch geworden. Ein drittes Merkmal: Wir entscheiden uns selbst dazu. Wir müssen keine Christen sein. aber wir dürfen. Viertens, wir sind beauftragt. Sagt die gute Botschaft weiter. Behaltet es nicht für euch, macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie, lehrt sie. Fünftens, wir werden befähigt. Jesus sagt, ich bin bei euch. Ich schicke euch den Heiligen Geist. Ich rüste euch aus. Epheser 6, geistliche Waffenrüstung. Wir werden verändert. Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Selbstbeherrschung. Sechstens, ihr werdet versorgt. Psalm 1 zum Beispiel. Versorgt wie ein Baum, der an einem Fluss steht. Siebtens, und das ist manchmal auch eine Herausforderung, Glaube braucht Priorität. Wer sich ans Leben klammert, der wird es nicht festhalten können. Wer versucht, überall dabei zu sein und alles mitzunehmen, der wird gerade das Gefühl haben, im Leben ständig irgendwelche wichtigen Dinge zu verpassen. Wer sein Leben aber für Jesus einsetzt, der bekommt echtes Leben. Das habe ich gemerkt, wo ich mich für Jesus, für Menschen eingesetzt habe, vor allem in Kinder- und Jugendarbeit, da habe ich gemerkt, das war es wert. Das war richtig gut investierte Zeit. Da habe ich so viel zurückbekommen. Da habe ich so viel gelernt. Da war ich so lebendig. Folge Jesus ganz nach und nicht wie der reiche Jüngling, der sich von Jesus abwendet, weil ihm Geldbesitz und sein altes Leben so wichtig waren. Und auch hier, es gibt noch so viel mehr, wo man tiefer einsteigen könnte, wo man diskutieren könnte. Auch das überspringen wir ein bisschen. Aber ich finde eine Frage beim Thema Nachfolge besonders wichtig. Wie kann ich das leben? Wie schaffe ich das in meinem Leben umzusetzen? Und hierzu gibt es tausende Bücher, Millionen von Seiten. Von der Antike übers Mittelalter bis heute durchgängig beschäftigen sich irgendwelche klugen Leute mit dem Thema Nachfolge. Wie lebe ich Nachfolge? Wie kann das in meinem Leben Gestalt gewinnen? Und ich möchte es auf zwei Verse von Jesus runterbrechen, weil Jesus das selbst so macht, worin er sagt, worin Gottes Anspruch liegt. Höre Israel, du Gottesvolk, der Herr, unser Gott, ist der Gott allein und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Gemüt und all deiner Kraft. Die Sirene zeigt, das ist jetzt gerade wichtig. Und das Zweite ist genauso wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bekannte Doppelgebot der Liebe, kurz vor dem Gleichnis des barmherzigen Samariters. Und eigentlich ist es sogar ein Trippelgebot. Wir werden es uns gleich anschauen. Drei Gebote, mit denen ich so ein bisschen euch das zeigen will, wie kann das in meinem Leben Gestalt gewinnen. Erstens, liebe Gott mit Herz, Leib und Seele. Suche Gemeinschaft mit ihm. Im Gottesdienst, in einer Bibelstunde, in einem Teenkreis, einer Jungschar, in einem Hauskreis, in einem Chor, wo auch immer. Suche Gemeinschaft mit Gott, verbringe Zeit mit ihm, lerne ihn besser kennen. Wer ist eigentlich dieser Gott? Durch das Lesen der Bibel, durch Reden mit ihm im Gebet, durch das Loben in Musik, durch das Hören von Predigten, durch das Suchen von Ruhe, wo Gott auch sprechen kann, durch das Erleben von Gemeinschaft. Wie alle unsere menschlichen Beziehungen ist es auch bei Gott so, wir kennen Gott niemals ganz. Es gibt nicht den Punkt, wo man als Christ sagen kann, okay, Gott kennenlernen, das ist jetzt abgeschlossen, jetzt kann ich mich auf was anderes konzentrieren, dazu kommen wir gar nicht. Wir haben immer ein bestimmtes Bild von Gott, wie Gott ist, durch unsere Erfahrungen, durch das, was wir bisher gehört haben. Aber dieses Bild ist niemals Gott. Gott ist immer noch größer, Gott ist immer noch mehr, immer noch schöner, immer noch mächtiger. Und deswegen bleibe hungrig und durstig danach, Gott besser kennenzulernen. Nicht zu sagen, das ist jetzt abgeschlossen, das kann ich schon. Und sonst verliert man nämlich einen der tollsten Aspekte im Glauben, nämlich dieses von Gott begeistert sein, auf Gott zu schauen und sich zu denken, wie krass, Wie unglaublich, wie schön, wie motivierend, wie mächtig, wie wunderschön. Ein zweites, wir hatten gerade liebe Gott. Ein zweites, lass dich von ihm leiten. In allem tun, vergiss nicht, dich von Gott lieben zu lassen. Du bist von Gott geliebt und mir geht's auch so, als Mann, als deutscher Mann, so Thema Gefühle und so ist manchmal ein bisschen schwierig. Thema sich lieben lassen klingt irgendwie komisch in unseren Ohren. Vielleicht geht es anderen Männern auch so. Und ich habe dieses Gott liebt dich bestimmt 100 Mal, 150, 200 Mal gehört als Teenager, der so mit 16 dann wirklich zum Glauben gekommen ist, mit 17, mit 18. Und irgendwann hat es aber auf einmal Klick gemacht. Irgendwann hat mich diese Aussage, Gott liebt dich, Gott liebt mich, total von den Socken gehauen. Auf einmal hat es mich berührt und es waren wirklich, es hat lange gedauert, aber auf einmal hat Gott in meinem Herzen was anklingen lassen. Und die Liebe von Gott, das ist das, was die Menschen, die Jesus begegnet sind, verändert hat. Wenn Jesus Menschen begegnet ist, dann war es zuallererst so, Jesus ist ihnen mit Liebe und Annahme begegnet. Nicht ein, erstmal musst du das und das tun und dann können wir weiterreden, sondern ein, du bist geliebt. Deine Sünden sind dir vergeben und dann aber auch einen Auftrag mitgeben und jetzt sündige nicht mehr. Zu der Ehebrecherin, ich verurteile dich nicht. Zu ganz viele andere Stellen. Zuallererst sind wir angenommen und geliebt und daraus erwächst dann die Kraft, Gott im Alltag, im Leben zu erfahren. Und ich habe ein paar Sätze mitgebracht, wo ich euch zusprechen möchte. Und für wen das okay ist, macht gerne mal kurz die Augen zu. Für wen das unangenehm ist, macht's nicht. Ist auch okay. Aber versucht diese Worte mal nicht mit einem Punkt, 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 Aber zu hören, sondern wirklich als eine Zusage von Gott in euer Leben zu hören, mit dem Herzen. Gott spricht zu dir. Du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich wunderbar geschaffen. Jeden Tag erfreue ich mich aufs Neue an dir. Du bist mir unendlich wichtig. Ich lasse dich nicht allein, was auch kommen mag. Und ich sehe deine Kämpfe. Und da, wo du fällst, und da, wo du dich verletzt. Und ich kenne deine Zweifel und ich kenne deine Ängste. Ich weiß ganz genau, wie es dir gerade geht, was in dir vorgeht. Und das ist okay. Eines Tages werde ich jede Träne abwischen. Du kannst immer zu mir kommen. Und du musst dafür nichts tun, keine Voraussetzungen erfüllen. Ich liebe dich. Und vielleicht hast du diese Worte wirklich schon häufig gehört. Und sie haben für dich wenig Bedeutung. Du denkst dir, ja, na und? Und so wie bei mir, irgendwann trifft es dich richtig ins Herz hinein. Ich bin von Gott geliebt. Vielleicht ist es dir unangenehm, dieser Gedanke, von Gott geliebt zu sein, dir Gott so vorzustellen als ein fühlender, ein leidenschaftlicher Gott, weil du damit Schwäche verbindest, weil du damit denkst, dadurch macht sich Gott verletzlich. Einen Moment. Oder du hast wirklich dauernd dieses Aber gehört. Für andere mag das stimmen, aber für mich? Naja. Wenn Gott oder wenn der da vorne manchmal wüsste, was ich denke. Andere können so viel mehr, aber ich, was kann ich schon? Gott, was habe ich dir zu bieten? Ich würde ja gerne das glauben, aber meine Erfahrungen bisher im Leben meine Erfahrung mit anderen Menschen, meine Erfahrung in meiner Familie. Und trotz allen Aber, so ist Gott und du bist geliebt. Und vielleicht hat Gott auch geschenkt, dass diese Worte in dir wie so ein lang ersehnter Regen auf trockenen, ausgetrocknete Erde sich anfühlen. Du hast gemerkt, oh, danach sehne ich mich. Du hast gemerkt, dass Gott in deinem Herzen etwas hat anklingen lassen. Und dass in diesen Worten eine Wahrheit drinsteckt. Vielleicht auch die du dir selbst nicht ganz erklären kannst. Du bist geliebt. Liebe Gott. Das Zweite. Liebe deinen Nächsten. Denn für Gottes Liebe müssen wir nichts tun, aber seine Liebe bewirkt in uns, dass wir die Kraft haben, andere Menschen zu lieben. Wie lebt Jesus diese Liebe? Erstens, Jesus dient. Und dienen klingt super unsexy, super unattraktiv, weil dienen hat immer sowas von sich erniedrigen, sich klein machen, um jemand anderen groß zu machen. Sich nicht selbst für allzu wichtig zu nehmen und andere dafür umso mehr. Manchmal sogar sich wirklich auch zu erniedrigen. Und das klingt nicht schön. Aber Jesus tut es. Wer herrschen will, muss dienen lernen. Dienende Leiterschaft, die Zeit und Kraft aufwendet, um andere voranzubringen. Die Ersten machen sich zu den Letzten. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. Jesus reitet auf einem Esel in Jerusalem ein, nicht als ein prachtvoller Herrscher. Jesus heilt einen Soldaten, der gerade dabei ist, ihn festzunehmen. Petrus hat ihm ein Ohr abgeschlagen, Jesus macht es wieder dran. Und dadurch zeigt er, ich bin ein Herrscher, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich kehre die Regeln der Macht um. Und Christen sind, so wie Luther es sagt, beides. Niemanden untertan und Freie, durch Jesus befreit. Und gleichzeitig jedem untertan und dienstbare Knechte. Jesus sagt, lauf die Extrameile mit, geh freiwillig mehr, als du müsstest. Gebt mehr, als ihr müsstet. Entwaffnet eure Feinde damit, dass ihr sie liebt. Ein zweiter Punkt zum Thema Nächstenliebe, Mitarbeit. Setze dich für andere Menschen ein. Du hast Gaben und Fähigkeiten. Du hast Erfahrungen gemacht. Du kannst Dinge. Nutze sie. Und lass andere davon profitieren, dass du besonders gut reden kannst, dass du musikalisch bist, dass du handwerklich begabt bist, dass dein Herz für Kinder oder für Teenager oder für Jugendliche, für Erwachsene, für Ältere, für Kranke, für Einsame, für Ausländer schlägt. Dass du sportlich bist, dass du gerne liest oder diskutierst, dass du gut kochen kannst, dass du gut zuhören kannst, dass du Fehler gemacht hast, die du anderen Menschen nicht wünschst. Gott braucht uns Menschen nicht, um sein Reich zu bauen. Er ist nicht auf uns angewiesen, aber Gott gebraucht uns Menschen super gern. Und wenn wir uns nicht gebrauchen lassen, dann glaube ich, dann verpassen wir einen Großteil des Segens, den Gott in unser Leben hineingeben möchte. Nämlich all die Erfahrungen, wo Menschen dankbar sind, wo wir erleben dürfen, wir machen einen Unterschied, wo wir erleben dürfen, wie Gott, wenn wir auf ihn angewiesen sind, Wunder in unserem Leben tut. Und wenn du Lust hast, dann ist es bestimmt auch hier in der Gemeinde möglich, sich einzusetzen, seine Gaben einzusetzen. Verpass nicht den Segen, der darauf liegt, in Gottes Reich mitzuarbeiten. Eine dritte und damit so ein bisschen letzte Dimension zum Thema Nachfolge leben. Wir hatten gerade liebe Gott als erstes, liebe deinen Nächsten und jetzt vielleicht eins der schwierigsten, wie dich selbst. Pass aber auch auf dich auf. Wir können nur in anderen entzünden, was in uns selbst am Brennen ist. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich finde Tischtennis, ja, ist okay, kann man mal machen, macht Spaß. Aber wenn ich meine Jugendlichen begeistern will, dann sage ich, wir spielen Fußball, weil ich total begeistert bin für Fußball, weil ich das total liebe. Und es ist nicht immer so, dass ich ganz egoistisch so entscheide. Aber wofür meine Leidenschaft brennt, wofür ich merke, das ist etwas, was ich weitergeben kann, was ich weitergeben will, das wird einen Unterschied machen, weil Menschen dafür sehr sensibel sind und so etwas spüren, ob man es ernst meint. Wovon unser Herz voll ist, davon fließt unser Mund über. Aber wo man was für Menschen oder was mit Menschen tut, wo man mit ihnen arbeitet, da ist es auch immer so, man hätte immer mehr machen können. Man hätte immer noch ein Buch mehr lesen können, man hätte immer noch ein bisschen mehr üben können, man hätte immer noch ein bisschen besser sich vorbereiten können, ein bisschen mehr zuhören, ein bisschen bessere Fragen sich überlegen können, ein bisschen mehr Zeit investieren. Und das macht es manchmal auch super schwierig. Weil darin steckt bei aller Leidenschaft auch eine große, große Gefahr, nämlich nicht auf sich selbst zu achten, wenn man sich immer nur um andere kümmert. Vielleicht kennt ihr die Ansage, die es in Flugzeugen gibt, so in case of an emergency, also im Notfall, falls etwas passiert und dann kommen so Masken runter und so, versorgen Sie zuerst sich selbst und dann helfen Sie anderen. Dann helfen Sie Kinder, dann helfen Sie Älteren, wie auch immer. Zuerst sich selbst. Und es ist gar nicht egoistisch gemeint, sondern es ist gemeint als ein, wenn ich nicht auf mich selbst achte, dann kann ich mich nicht in andere Menschen rein investieren. Dann werde ich irgendwann merken, es wird mir zu viel. Oder ich habe das Gefühl, es ist unfair. Andere machen das nicht. Oder mir geht die Freude an Gott, die Leidenschaft verloren. Mein Glaube wird immer schwächer. Meine Begeisterung nimmt ab. Ich verliere die Geduld mit anderen. Und dann fange ich an, und ich glaube, das ist so mit das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich merke so, okay, ich muss das tun, ich muss irgendwie Leuten von Gott erzählen, aber ich merke so, in mir selbst sieht es eigentlich gerade so überhaupt nicht danach aus. Eigentlich steht es gerade um meinen Glauben richtig schlecht und ich zwinge mich so ein bisschen dazu und dann mache ich das so ein bisschen halbherzig und ich glaube, das ist die schlechteste Werbung, die wir für den Glauben machen können. Wir wollen anderen Menschen einen attraktiven, einen lebendig machen, einen befreienden Glauben vorleben und nicht eine weitere Möglichkeit, wie sie den letzten Rest ihrer Freizeit neben Beruf und Familie und Hobby sonst noch irgendwie zuklatschen können. Und es gibt Christen, denen muss man zuschreien, hey, achte mal auf deine Grenzen. Nimm die wahr und pass auf, dass du es nicht übertreibst. Nimm dir Zeit für dich. Lass dir auch mal von anderen dienen. Lass die auch mal machen, das ist auch für die gut. Lass dich mal mittragen. Denn Gott hat mehr Interesse daran, welcher Mensch aus dir wird, als was du für ihn leisten kannst. Was du leisten kannst, das kann Gott mit einem Fingerschnipp selbst machen. Aber welcher Mensch aus dir wird, das bestimmt, mit wem Gott die Ewigkeit verbringt. Und es gibt auch Christen, die müssen genau das Gegenteil hören. Die müssen hören, sei mal mit dabei, komm dazu. Nachfolge ist kein Wellnessprogramm, wo man sich nur zurücklehnen kann, sondern Nachfolge soll dich auch ein bisschen was kosten. Nachfolge soll verbindlich sein. Nachfolge soll einen Unterschied in deinem Leben auch machen. Gib dich nicht zufrieden, wenn du so eine okayische Gottesbeziehung hast. Sei nicht lauwarm, wie Jesus sagt. Entwickle dich weiter, sei nicht faul, bleib nicht stehen auf deinem Weg mit einem lebendigen Gott, der sich immer auch verändert und unterwegs ist. Stehen bleiben und sein Lager aufzuschlagen, das haben die Jünger damals versucht auf dem Berg, als Jesus verherrlicht wurde und irgendwie richtig geleuchtet hat. Und da haben sie gesagt, hey, lass uns hier Zelte aufbauen, hier ist es gerade gut, lass uns diesen Moment festhalten und so für immer bleiben. Und wenn man mit einem lebendigen Gott unterwegs ist, dann ist das ungefähr das Schlimmste, was man eigentlich machen kann, zu sagen, so passt gerade mein Gottesbild, so passt gerade mein Glaube, da bleibe ich jetzt. Vielleicht auch manchmal die Herausforderung als Gemeinde zu sagen, so fühlen wir uns gerade gut mit den Liedern, mit der Art und Weise Gottesdienst zu machen, mit der und der Liturgie, da bleiben wir stehen. Es kann eine große Gefahr sein. Ich komme zum Ende. Nachfolge hat viele Facetten. Viele Gesichter, und genauso viele Facetten und Gesichter, wie es Christen gibt. Und trotzdem gibt es für uns alle ein Ziel: zu Hause ankommen bei Gott. Und bei jedem von uns sieht dieser Weg anders aus. Für uns alle ist es aber wichtig, dass Nachfolge ein bisschen auch einen festen Platz in unserem Leben hat. Nicht nur so unterschwellig, passiv im Hintergrund in unserem Leben sich abspielt, sondern irgendwo auch zum Vorschein kommen kann. Und ich habe so ein bisschen überlegt, wie kann ich euch dieses Bild möglichst gut beschreiben, welche Routinen es so ein bisschen gibt. Und ich habe so überlegt, ja, so aufstehen. Und dann dachte ich aber so, oh nee, aufstehen ist so negativ. Manchmal will man morgens auch einfach liegen bleiben. Und Nachfolge soll nicht mit so einem negativen Bild irgendwie verknüpft werden. Dann dachte ich so, Essen. Und Essen, ja, war ich auch so ein bisschen unzufrieden. Arbeiten macht auch mal mehr Spaß, mal weniger. Sport, herausfordernd. Alle möglichen Bilder. Ich habe mir gedacht, ich nehme einen Abschlussgedanken, den ich ganz interessant fand. Nachfolge sollte so fest in unserem Alltag verwurzelt sein wie Zähneputzen. Es begleitet uns unser Leben lang, hoffentlich. Und wir werden niemals damit fertig, sondern täglich müssen wir dann neu anfangen. Wir wissen, dass es uns gut tut. Und wenn wir es vergessen, dann werden wir es sehr schnell vermissen. Und andere merken das dann auch häufig sehr schnell. Und egal, was im Leben passiert und wie es mir gerade geht, egal, ob ich im Urlaub bin, auf Geschäftsreise oder zu Hause, egal, ob ich es unterbewusst mache oder sehr genau darauf achte, was ich gerade tue, viele andere Parallelen könnte man noch ziehen, Nachfolge sollte so wie Zähneputzen untrennbar mit unserem Alltag verbunden sein. Denn es stärkt uns und schützt uns vor unseren alltäglichen Herausforderungen. Und es hat auch eine erfrischende Wirkung auf uns selbst und auf die Menschen um uns herum. Und damit ihr immer wieder an dieses ein bisschen seltsame Bild auch erinnert werdet, das habe ich so ein bisschen gemerkt, so die seltsamsten Eselsbrücken bleiben manchmal am besten hängen, werden wir gleich noch da vorne so eine Box hinstellen, und das sind sogar kleine so Zahnpastatuben, die man sich einfach so dann auch mitnehmen kann, mit nach Hause. Nehmt euch gerne. Nehmt auch gerne, wenn es reicht, nehmt euch 2, 3 mit. Vielleicht noch für jemand anders als ein kleines Geschenk. Und vielleicht hilft euch dieses Bild, leichter Nachfolge im Alltag zu erleben und so ein bisschen bewusst zu merken, wie das meinen Alltag verändert. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es mit dem Thema Nachfolge, mit diesen Gedanken an, wie lebe ich heute mit Gott, dass man in den Tag startet und aus dem Tag rausgeht und für die besonders Eifrigen auch mittendrin im Tag nochmal das hat. Und vielleicht entwickelt sich daraus auch eine Gebetsroutine. Zähne putzen und sich dabei erinnern oder dabei beten für andere Menschen. Sich erinnern, ich bin von Gott geliebt. Und zu merken, wie dieser Gedanke und diese Liebe, wie das Zähneputzen mich gerade erfrischt. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du Menschen in Nachfolge berufst, dass du uns auch wie die Jünger in unserem Leben berufen hast und dass du jeden von uns ausnahmslos und ohne irgendwelche Leistungen liebst. Ich will dich bitten, lass uns spüren, wie diese Liebe unser Leben, unseren Alltag verändert und prägt, unser Miteinander, unser Umgang mit anderen Menschen und auch unseren Umgang mit uns selbst. Und hilf uns immer wieder neu zu entdecken, was Nachfolge, was unterwegs sein mit einem lebendigen Gott alles für Möglichkeiten in unserem Leben freisetzt. Danke dafür, dass du uns liebst, und danke dafür, dass du jeden Tag bei uns bist, bis an das Weltende. Amen.